Ich begrüße ganz herzlich die Gäste hier im Studio, Heiner Konczak und dazu noch Nina, David und Silvia vom Ensemble für Vincent gegen den Strich, das Sommertheater im Theater Die Tonne im Spitalhof geht los. Am 6.7. ist Premiere. Das ist ja noch eine Weile hin. Wie weit seid ihr mit euren Vorbereitungen? Wie ist der Stand?
Wir sind auf einem guten Weg. Also wir gehen davon aus, dass wir das am 5.7. alles können und am 6.7. zeigen, dass wir es können. Davon gehen wir aus. Wir kommen ganz gut hin, glaube ich, wenn nichts dazwischen kommt.
Vincent van Gogh ist ja jetzt nicht bekannt für seine musikalischen Darbietungen. Trotzdem hast du daraus eine musikalische Annäherung gemacht. Wie kam es dazu?
Es war gar nicht meine Idee. Ich sitze immer wieder mal mit dem Reutlinger Theater der Tonne, also mit der Leitung, an einem Tisch und wir plaudern darüber, was man nächstes Jahr so machen könnte. Und dann haben die irgendwann gesagt, ich wäre mal wieder dran mit Sommertheater. Habe ich 3 Jahre nicht gemacht oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich Sommertheater. Dann halte ich mir die Termine frei und dann gucken wir, was wir machen. Und irgendwann kam dann der Intendant von der Tonne, Enrico Oberneck, mit dem Vorschlag, etwas zum Thema Van Gogh zu machen. Ich bin jetzt kein Kunstexperte im klassischen Sinne, glaube ich. Kann man so nicht sagen. Also, aber natürlich wusste ich ein bisschen was über Van Gogh, habe dann schnell das unglaublich, unheimlich intensiv informiert bei Wikipedia und habe dann mich ein bisschen so auf die Bilder angeguckt und so. Und ich war dann schon sehr fasziniert von den Bildern und auch von dieser Lebensgeschichte von diesem Mann. Also ein Genie, was leider auch wahnsinnig war. Wir sind ja im Radio, ist die Geschichte ja auch schön, der hat sich das halbe Ohr abgeschnitten, ne? Der hat dann ganz schlecht Radio gehört danach, also zum Beispiel. Und das fand ich einfach, also das Ohr war eigentlich an den letzten Sachen. Er hat vorher schon ganz andere schlimme Sachen gemacht. Das war verrückt, aber daneben denn dieses unglaubliche Genie. Es gibt Bilder, da kann ich eine Stunde vorsitzen oder stehen und mir angucken und ich decke jedes Mal was Neues. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz Besonderes. Also nicht zu Unrecht wird er ja auch immer noch von Leuten verehrt. Es gibt jetzt einen Spielfilm, wo Leute 68.000 Van Gogh-Bilder gemalt haben. Daraus machen sie einen Comic jetzt. Also es ist ein Wahnsinn, was da passiert. Loving Vincent. Also es ist ein toller Stoff. Und da ich sonst immer so Musikerbiografien gemacht habe, war es für mich auch eine schöne Herausforderung, mal eine Künstlerbiografie zu machen.
Ja, wie bist du da dann rangegangen? Wie hast du da dann quasi auch die Musik dazu dann
geschrieben? Hochintelligent mache ich das immer. Also, nein, ich habe eine Spielform entwickelt, die mir hilft, die Geschichte zu erzählen. Diese Schauspieler und Schauspielerinnen, die hier sitzen, einer fehlt noch, der konnte heute Morgen nicht, die sind nicht nur Schauspieler und Schauspielerinnen, das sind auch wunderbare Sänger und Sängerinnen. Und da kam ich ziemlich schnell auf den Gedanken, eine Spielform zu entwickeln, dass diese 4 Leute ein Chor sind, der immer zwischen den Szenen erzählt, was jetzt gerade passiert ist, was als nächstes passiert, die darauf hindeuten, dass der Spielort wechselt und so weiter. Und das ist eine Spielform, mit der man wunderbar was erzählen kann. Und dazwischen liegen halt viele Spielszenen, die ich aus dem Leben von Van Gogh und aus seinen Briefen, er hat mehr als 800 Briefe mit seinem Bruder ausgetauscht. Aus diesen Briefen habe ich Dialoge entwickelt und so. Ich fand das eine irre Idee von mir, bis ich den Film sah, den es in den 50ern gab. Die haben genau die gleiche Idee gehabt. Aber sonst war die Idee toll von mir. Also fand ich schon. Also ja, das ist eine ganz schöne Spielform eigentlich. Die macht das Ganze ziemlich zackig und kurz und so. Aber es läuft halt darauf hin, dass es ein Mensch war, der eigentlich hoffnungslos verloren in dieser Welt war und der hier nicht reinpasste in diese Welt damals. Also der war zu gut und zu krank für diese Welt. Das ist eine wunderbare Geschichte. Es ist persönlich schlimm und theatralisch unheimlich interessant.
Kannst du kurz mal den Bogen spannen für alle, die es nicht präsent haben, den Lebensweg, was du da alles nachher
erzählt? Van Gogh wurde geboren am 30. März 1853. In einer Provinzstadt in den Niederlanden, hat den normalen Weg, Pfarrerssohn, der Pfarrer, Vater war Pfarrer, der Großvater war Pfarrer, die anderen davor waren auch alle Pfarrer, also evangelisch. Er hat schon früh angefangen zu zeichnen und fiel darauf auf und dann hat sein Vater irgendwann eingesehen, dass er nicht Pfarrer werden kann und hat ihn dann auf ein Internat geschickt, dann hat er in einer Kunsthandlung Kunst verkaufen gelernt. Er ist aber überall gescheitert, er hat sich irgendwann mit dem Chef zerstritten, weil er meint, die Kunst ist schlecht, die wir da verkaufen. Dann ist er gnadenlos, also wirklich kompromisslos ein Christ geworden, aber nicht Christ, wie wir jetzt denken, sondern er hat sich unter die Ärmsten der Bergarbeiter in Belgien gemischt und hat dort sein Geld verschenkt, seine Sachen verschenkt, hat seine Pension getauscht, in der er gewohnt hat, gegen eine Lehmhütte mit Stroh, weil er meinte, nur wenn man so arm ist wie die Ärmsten, kann man denen helfen. Also ein urchristlicher Gedanke, die allerersten Christen haben auch mal so gedacht, heute denken die teilweise ein bisschen anders. So, und dann kam er doch zum Entschluss, weil er auch da wieder rausgeflogen ist und so, ist übergescheitert eigentlich, kam er doch zum Entschluss, er wollte jetzt Maler werden. Er hatte mit 27 angefangen zu malen, vorher nur gezeichnet oder fast nur gezeichnet und hat in diesen 10 Jahren, die er noch gelebt hat, hat er dann über 800 Bilder gemalt, was ein guter Schnitt ist, also ja, so oft haben wir nicht gefrühstückt, ja, und leider kamen dann auch immer wieder diese Wahnanfälle, wo bei einem Arzt dann wohl das geschnallt hat und der hatte wohl epileptische Anfälle, die schwer zu diagnostizieren waren, weil die Intervalle zwischen den Anfällen viel größer waren als bei normalen Epileptikern. Und dazu ein ziemlicher Irrsinn und das machte ihn dann wirklich. Und so hat er angefangen, sich die Finger zu verbrennen, seine Farben aufzufressen und zum Schluss ein Ohr abzuschneiden und ganz am Schluss sich eine Kugel ganz schlecht in die Brust zu schießen. So schlecht, dass er noch 2 Tage gelebt hat. Ja, 37 Jahre alt geworden.
Und ein Vermächtnis vor dem Herrn, das Bildsprache und aber auch jetzt eine musikalische Annäherung beinhaltet. Wie hast du denn die Schauspieler gefunden? Gab es da ein Casting oder?
Ein Casting. Ja, ich habe so 2000 Leute antanzen lassen und die haben mir was zu essen gekocht und so und was dann geschmeckt hat. Die mussten auch tanzen, teilweise halbnackt, also untenrum vor allem. Nein, überhaupt nicht. Das sind diese 3 und der andere, der fehlt, das sind alles Leute, mit denen ich entweder schon ein paar Mal gearbeitet habe oder die aus anderen Arbeiten kenne oder die mir empfohlen worden sind oder ich gesehen habe, wo ich dachte, die passen zu mir, zu uns, wir passen zusammen, so ein Gefühl hatte ich. Und ich glaube, ich habe mich auch nicht getäuscht. Ich habe ein gutes Gefühl bei den Proben. Ich entspüre eine entspannte, aber doch konstruktive Probenatmosphäre. Da musst du aber die Leute selber fragen, wie die es sehen. Ich kann auch so lange rausgehen, wenn es geht auch, mache ich auch, wenn es wichtig ist. Das ist, bei der Tonne ist ja so, die haben ja kein wirkliches Ensemble. Wenn man da ein größeres Stück macht, kann man sich die Leute zusammensuchen. Das schätze ich ja total. Also, na klar, an einem Theater muss ich die Leute nehmen, die da sind. Wenn sie gut sind, habe ich auch kein Problem damit. Aber wenn ich damit nicht so klarkomme, dann weiß ich auch nicht so recht. Ne? Aber hier habe ich mir die alle 4 ganz bewusst ausgesucht, sowohl die Silvia als auch die Nina als auch den David. Und ich habe es richtig gemacht.
Weil du wusstest, sie können gut singen und
Theater spielen. Ja, sind hochmusikalisch. Die Musik ist ziemlich kompliziert teilweise. Also die Gesänge sind wirklich kompliziert. Ich habe noch 2 andere Musiker dabei. Ich habe noch nie ein Ensemble gehabt, was so schnell, so kompliziert, teilweise komplizierte Musik gesungen hat. Das habe ich noch nie gehabt. Das ist unglaublich.
Wie läuft es denn dann? Ihr seid als Chor seid ihr zusammen und dann habt ihr aber auch eure separaten Rollen.
Richtig, ja.
Jetzt müssen wir sprechen,
genau das.
Das Radio müssen wir dann schon sprechen.
Nein, also
das hilft nichts.
Also es ist schon so, dass wir haben schon einzelne Rollen, die wir auch wirklich einzeln spielen. Und es ist dann aber so, in dem Chorgesang singen wir dann oftmals die Handlung gemeinsam. Mit einigen wenigen Ausnahmen, in dem mal irgendein Sänger oder eine Sängerin austritt und aus der Figurenrede heraus nochmal selber singt. Aber das ist eher sporadisch, ne? Also das ist meistens ist das schon so, dass wir als Chor irgendwie sprechen.
Ja, oder aber wenn man sich umziehen muss. Das kommt natürlich auch noch dazu.
Ja, genau, wenn sich jemand umziehen muss, dann singen die anderen, klar.
Ja, dann singe ich mit.
Dann singt der Heiner mit.
Dann verlässt man mal kurz die Rolle oder auch wenn man von Rolle zu Chor und von Chor zu Rolle?
Es ist meistens so, dass man eine Rolle spielt, dann den Chor singt, wie ein Chorsänger, wie ein Schauspieler, der einen Text zu erzählen hat und anschließend wieder in die Rolle geht oder in die nächste Rolle geht. Das ist ganz bewusst so. Mit kleiner Ausnahme, aber im Prinzip ist eigentlich so, Vincent hat gerade seine Farben gefressen, liegt krank auf dem Bett, singt, erhebt sich wieder, singt den Chor mit, dann liegt er wieder hin und ist wieder krank. So ist das Konstrukt eigentlich so, kann man so sagen.
Und das Kostüm bleibt dasselbe?
Ja, bei Vincent ja, bei den anderen nicht. Die spielen zig Rollen.
Mit zig Kostümen.
In allen, auch alle Altersklassen, also ganz verschieden. Das ist die Mutter von Vincent, das ist die Pensionswirtin von Vincent, das ist aber auch eine Angebetete von Vincent und so weiter.
Also die Silvia jetzt.
Also die Silvia, Entschuldigung.
Ach, das Fernsehen.
Genau, erzähl doch mal was zu deinen Rollen.
Meinen Mütterrollen. Ja, eben. Ich habe verschiedenste Rollen, meistens die Mütter. Ich bin die Mutter von Vincent, die Mutter von verschiedenen Geliebten oder Angebeteten von Vincent, so rum. Einmal bin ich die Cousine von Vincent, in die er sich ganz unsterblich verliebt. Die hatte aber gerade vor ein paar Wochen ihren Mann verloren und ist jetzt nicht empfänglich. Und ehrlich gesagt, glaube ich, auch mit Vincent war es ein bisschen schwierig. Also er, ich glaube, der ist, hat eine, natürlich eine riesen Liebe und Leidenschaft und hat gebrannt. Aber ich glaube, als Frau hatte man ein bisschen schlechte Karten, weil da war, dafür war er zu groß, als um eine irdische Liebe, glaube ich, wirklich leben zu können. Leider für ihn.
Waren die alle hoffnungslos?
Die waren alle hoffnungslos, ja. Mhm. Also das ging mal eine Zeit lang, aber das ist dann immer wieder gescheitert.
Nein, er hatte eine Liebe, die war da, die hat auch 2 Jahre gedauert. Das war aber eine Liebe, die ist durch Zufall entstanden. Und das war eine Frau, die schon ein Kind hatte, unehelich, schwanger war, unehelich. Und Alkoholikerin war, gerade die Pocken überstanden hat und immer noch teilweise auf den Strich gegangen ist ins Bordell. Das, die hat er länger geliebt. Aber das ist... Ja, aber alle anderen, die er wirklich so verehrt hat und so, die, das ging gar nicht. Hat er nicht, es ging nicht. War nix.
Aber auch die, die echte Liebe zum Scheitern verurteilt, die ein bisschen, die erwidert wurde.
Ja.
Wie gehst du damit um, mit diesem Switch, mit diesem häufigen Rollenwechseln und dann noch den Chor dazu? Wie trainiert man sowas?
Naja, es war anfangs, fand ich es ein bisschen schwierig, eben gerade das mit dem Chor, mit diesen vielen Chören dazwischen, das rauszufinden, wie, weil wir spielen auch teilweise während, also nicht während wir singen, aber während des Vorspiels oder musikalischen Zwischenspiel, spielen wir szenisch dann teilweise auch. Und dann fand ich es relativ schwierig, da für mich als Schauspielerin klar zu kriegen, was ist, also wer bin ich jetzt? Ich versuche ja doch irgendwie die Handlung vorzutreiben als Figur, aber in dem Moment, wo ich den Chor singe, bin ich ja die Figur dann nicht mehr. Das galt es, etwas herauszufinden. Das glaube ich, habe ich jetzt herausgefunden oder wir. Und dann ist dieses Springen in verschiedene Rollen, das sind ganz kleine Röllchen und das macht auch Spaß. Da zieht man sich schnell irgendwas anderes an und ist dann jemand anders. Also das, und da kann man dann auch wie mit so Farben arbeiten. Das ist dann nicht tiefenpsychologisch und ich erzähle jetzt eine ganze Lebensgeschichte, sondern ich bin dafür da, dass das Bild komplett ist und ich kann mir auch ein bisschen aussuchen, welche Farbe ich da reinbringe mit der Rolle. Die Mutter kann ja so sein oder so oder so.
Du hast die wichtigste Rolle eh vergessen, das ist die Briefträgerin.
Oh ja, das stimmt. Die hat 9 Sätze,
glaube ich, und die muss man erstmal auf die Bühne stellen.
Das ist auch meine Lieblingsrolle, ganz ehrlich gesagt.
Die Briefträgerin, die 800 Briefe zustellt.
800 bringt sie nicht, sonst hätte sie ein paar mehr Sätze, aber...
Schon einige.
Sie sollte ihr eigenes Stück kriegen. Das
ja. Vincent 2, die Briefträgerin.
Weitere Rollen. Vincent sitzt auch hier am Tisch, oder?
Nein, nee.
Der konnte nicht.
Gerade, ne? der nicht. Ist auch nicht so wichtig.
Der Vincent wird gespielt von Robert Atzlinger. Die Leute, die öfter mal beim Sommertheater oder überhaupt in der Taune waren, kennen den auch. Der spielt schon seit ein paar Jahren dort. Der hat meinen Kaspar Hauser gespielt, der hat meinen Rio Reiser gespielt. Der hat meinen Woody Guthrie gespielt damals in Lustenau. Und die kennen viele, glaube ich, auch. Der wohnt in Stuttgart und hat 2 kleine Kinder. Der kann erst später kommen heute.
Stößt dazu. Aber noch 2 andere Schauspieler und auch viele Rollen dann offensichtlich, ja? Nina, wo schlüpfst du überall rein?
Oh, ich habe tatsächlich auch ein paar mehr. Unter anderem am Anfang bin ich die Tochter Ravu. Die tritt aber nur ganz kurz auf. Ich bin die Schwägerin von Vincent, die Gesina, die Ehefrau von seinem Bruder. Ich bin unter anderem diese besagte gescheiterte Liebe, die Prostituierte mit dem Pockennarbengesicht.
Eugene
bin ich auch. Ach Gott, ja stimmt, auch noch eine.
Wilhelmina,
die Schwester von Vincent van Gogh. Also wirklich ganz viel. Und dann haben wir aber auch noch so Kleinigkeiten zwischendurch, also wo man dann, ich nenne es jetzt mal Menge Masse ist. Das hat viel Spaß gemacht, das macht auch jetzt immer noch Spaß, wenn man guckt, okay, wo kann man welcher Rolle noch irgendeine andere Farbe verpassen. Das war für mich, oder denke auch, da spreche ich für uns alle, wie Silvia schon sagt, dieses Herausfinden, welcher Rolle verpasst man welche Facette, und dann kamen noch die Chöre dazu und dann hat man seine Stimme noch gesucht und dann, ach, wie war dann da gleich noch der Text? Ach ja, so, und was spiele ich denn? Und ich muss eigentlich schon da sein und ich muss mich eigentlich schon umziehen und ja, also es bleibt spannend bis zum Ende.
Wie viel Freiraum lässt euch da, Heiner, bei der Entwicklung eurer Rollen im Farbenspiel?
Also ehrlich gesagt, ich werde jetzt geschlagen.
Nein, er lässt einem da viel Freiraum.
Also man nennt mich den Schleifer.
Der Felix Magath unter den
Regisseuren. Genau. Nein, an sowas habe ich gar kein Interesse. Ich will nicht vorher wissen, was da rauskommt. Ich will das mit den Leuten, die da sind, machen, und die sollen ihren Teil dazu beisteuern. Das ist für mich, also alles andere, dann könnte ich einen Film machen. Das wäre was anderes, will ich aber nicht. Ich will keinen Film machen, ich will Theater machen. Und da hoffe ich, dass die Leute, die da sind, mich überraschen mit Ideen. Und das tun sie jeden Tag. Und da kommt immer was. Und wenn die Szene hinterher ganz anders ist, als ich mir vorgestellt habe, bin ich manchmal stolz, dass ich denke, gut, ich hatte da was geschrieben und ich habe was dabei gedacht. Und anscheinend kann man mit dem Text, wie ich ihn geschrieben habe, auch was ganz anderes machen. Das macht mich richtig stolz. Also da denke ich, also so schlecht bin ich gar nicht manchmal, ne? Manchmal denke ich das. Meistens denke ich so, gut bin ich doch, aber ja. Ne?
Aber mit so einem Freiraum muss man ja auch erstmal klarkommen. Manche Schauspieler haben ja auch gerne klare Regieanweisungen oder so. Aber wie ist das bei euch?
Also ich mag das ja.
Ich mag das auch sehr.
Die Freiheit.
Ja, weil es ist halt einfach wirklich schön. Man erschafft einfach zusammen was. Und natürlich, wie du sagst, klare Regieanweisungen von außen sind auch schön, aber wenn die Vorstellungen vom Regisseur zu klar sind und dann keinen Freiraum mehr bieten für die Fantasie des Schauspielers, kann das ja auch böse gegen die Wand laufen. Und von daher denke ich, haben wir da echt einen schönen Mittelweg gefunden, weil jeder seine Ideen reinbringt, wie er seine Figur denkt, wie er seine Figur sieht. Und dann kommt von Heiner von außen, was man von innen nicht beurteilen kann, klar, weil man auf der Bühne steht und sich nicht selber sieht. Er ordnet das dann, wir ordnen das untereinander noch und dann kommt am Ende, denke ich, doch echt eine
schöne Szene raus. Ich sage manchmal auf den Proben solche dämlichen Sätze, wirklich dämlichen Sätze wie, ich weiß, dass ihr als Schauspieler keinen Anlass habt, das jetzt so zu machen, aber ich als Zuschauer wäre total erfreut, wenn ich das jetzt so und so machen würde. Dazu kommt, dass ich, wenn du fragst nach Regieanweisungen, ich habe eigentlich meistens bei den Szenen versucht, bevor wir sie geprobt haben, zu erklären, oder auch während wir sie geprobt haben, zu erklären, warum ich diesen Satz oder den Satz da reingeschrieben habe oder warum ich die Szene überhaupt geschrieben habe und so weiter. Das sind so dumme Sachen wie, diese Szene habe ich nur geschrieben, damit der eine sich umziehen kann, ja, der andere, ne, sowas gibt es auch, dann die Sekretärin da, ne, die eine. Wobei, wenn wir dann Proben merken, ist es keine Notlösung, weil das, die Sekretärin wiederum ist so toll gespielt, dass es total Bock macht, also so, ne. Aber ich versuche denen einfach zu erklären, warum, und das ist einfach schön, weil sie dann nicht nur an ihre, hoffe ich, nicht nur an ihre Rolle denken, natürlich auch, ganz wichtig, aber sondern auch an den Sinn der Szene denken, so ein Gefühl habe ich jedenfalls. Wenn ich mich da täusche, könnt ihr mich gerne auch im Radio korrigieren.
Ist ja ein großer Vorteil, wenn man da dann auch den Autor selber als Regisseur hat.
Ja.
Weil ein von jemand anderem geschriebenes Stück kann man da nicht nachfragen, oder?
Das ist auch für den Autor eine schöne Sache, weil wenn er Scheiße geschrieben hat, kann er es während der Proben noch ändern. Hat auch seine Vorteile. Nee, ohne wirklich, das meine ich ganz ernst. Also manchmal vertue ich mich. Ich habe auch, das gibt's, klar. Ich habe dann irgendwie, ich schreibe das in einem Fluss, das Stück so, also ziemlich durch irgendwie. Und da kann es schon sein, dass man sich mal irgendwo verrennt in irgendeine Situation, wo ich dann denke, die braucht man doch gar nicht. Oder warum habe ich die so dick gemacht oder groß gemacht? Das gestehe ich mir aber auch zu. Ich will auch als Autor nicht allgegenwärtig geistreich sein, sondern ich will auch einfach sagen dürfen, das ist mir jetzt so eingefallen und mehr habe ich da nicht hingekriegt. Das möchte ich sagen dürfen. Und ich bin kein Brecht und kein Shakespeare. Ne? Also will ich auch nicht werden und werde ich auch nicht werden. Aber ich denke schon, dass ich imstande bin, eine Theaterspielvorlage zu schreiben, aus der man was machen kann. Das glaube ich schon. Das ist mir oft genug gelungen schon. Und mehr will ich gar nicht. Ich will es ja nur spielbar machen. Ich will ja spielen und nicht schreiben. Also ich will es ja nur spielen. Wenn das Schreiben endlich fertig ist, kann ich endlich mit Spielen anfangen. Das ist wunderbar.
Und dann ist es eben ein gemeinsamer Prozess und ja, alle finden sich und das Team findet sich. David, deine Rollen?
Ja, ich bin die Männer in Vinzenz Leben. Die Männer. Ich würde sagen,
ich bin auch einer der Männer.
Na, das stimmt, du bist der Herr Ravu.
Mein
zu Beginn.
Mann.
Genau. Aber so richtig in Vinzenz Leben, also war ja der Vater, ne? Also das ist wahrscheinlich mit so eine der schwierigsten Männerfiguren in seinem Leben, weil die sich immer wieder in die Haare gekriegt haben. Ich meine, der Vater war auch sehr enttäuscht, dass eben sein Sohn nicht Pfarrer werden wollte, wie seine ganze sonstigen Vor- und Ur- und Uhr und so weiter. Dann bin ich noch der Bruder, das ist eine gänzlich andere Beziehung, eben, die waren sich immer sehr verbunden. Also man könnte sagen, das war die eine große Liebe, die bis zum Tod gehalten hat. Ne? Also der Bruder hat ihn auch immer finanziell unterstützt und so weiter und ist tragischer und interessanterweise auch sehr, sehr kurz nach Vincent van Gogh dann eben auch gestorben irgendwie. Und es wird unter anderem eben auch gemunkelt, dass eben das auch ein Aspekt war, eben so, dass ihn das so sehr mitgenommen hat unter anderem. Ne? Genau, dann bin ich der Paul Gauguin, den der Vincent van Gogh so sehr, sehr verehrt hat, der aber dann auch wieder tragischerweise nicht seinem Bild von dem großen Künstler entsprochen hat. Also das war, also ist in diesem Stück so, war aber auch in echt durchaus so, dass das eher ein Lebemann war im Vergleich zu Vincent van Gogh, der da eben ja, also schon so einen göttlichen Geist in allem gesehen hat und so weiter. Der kam ja eben, hat ja auch versucht, eben, hat der Heiner, glaube ich, auch schon erzählt, ne? Ja, Prior zu werden und so. Genau, und dann gibt es noch ein paar kleinere Rollen, so der Onkel, bei dem er irgendwie auch gearbeitet hat eine Zeit lang, der ihn auch durch die Gegend dann geschickt hat und so. Und ja, ich weiß gar nicht, so wahnsinnig viel mehr ist ein, der Kellner, das ist ganz wichtig.
Der hat keinen Text, meiner, aber dafür ist
einer meiner schönsten, besten Rollen, wie ich finde.
Wie ist denn das so, wenn man...
Spielst du die Ärzte beide?
Und natürlich, genau, die beiden Ärzte. Also
dann auf ich auch Sichtum.
Genau, so zum Thema ne, Unterscheidung der Figuren ist es natürlich dann wieder spannend, irgendwie so, weil dass man den Vater irgendwie grundlegend anders spielt als den Bruder, das ist irgendwie nicht so schwierig erstmal, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Gedankenwelten und wenn man sich die halb erfüllt und auf das achtet, was sein Gegenüber macht, dann wird da eine andere Figur draus, da bin ich von überzeugt. Die Frage ist eben, wie ist das, wenn du zwei verschiedene Ärzte hast, ne? die beide erstmal natürlich von Berufswegen die Funktion erstmal nur haben, in Anführungszeichen, ihm zu erzählen, was ihm fehlt und so weiter und dann zu diagnostizieren und so weiter. Und da finde ich es aber eben schon, im Text ist das sehr schön, eben, dass die sehr unterschieden sind irgendwie, vor allem der letzte Arzt, der Dr. Perron, bei dem er dann eben in der Heilanstalt war, der dann eben wesentlich empathischer ist gegenüber Vincent und auch wesentlich, also eben nicht nur auf der Gefühlsebene, sondern auch wesentlich verständiger für dieses Wesen, was ihm da gegenüber ist, irgendwie so für diese quasi verlorene Seele irgendwie. Und das dann eben ganz anders als der Dr. Gachet irgendwie so, der den Vincent durchaus bewundert, aber eher, weil es ein großer Name ist und so. Und also genau, das finde ich dann eben spannend, gerade bei so Figuren, die eben scheinbar relativ ähnlich sind, irgendwie da dann eben so unterschiedliche Akzente noch zu finden, irgendwie so innerhalb eines Stückes.
Wie ist es denn mit der Identifikation mit den Figuren, wenn man so viele spielt? Gibt es da überhaupt dann so, kann man sich da so richtig reinfühlen? Oder ist es auch unterschiedlich, der Bruder, Vater, was anderes als ein Arzt?
Naja, klar. Also, aber ich versuche eh, also irgendwie, ich finde eigentlich bei jeder Figur, die ich bislang je gespielt habe, immer einen Aspekt, den ich sehr mag und einen, den ich gar nicht mag, irgendwie. Also, das ist, ich finde, so, wenn man diese zwei Eckpfeiler hat, dann hat man schon fast eine ganz schöne Figur irgendwie, so mit der man irgendwas machen kann, irgendwie. Also, und klar, dass du findest, glaube ich, bei jedem irgendwie irgendwelche, ich sag mal, Redeeming Qualities irgendwie, ne? Und auf der anderen Seite eben Sachen, selbst bei den Figuren, die dir so positiv nahe sind, es gibt ja auch Figuren, die sind einem negativ nahe, wo man irgendwie so seine Schwächen erkennt irgendwie so und dann die eben ausspielt, ne? Aber es gibt auch Figuren, die sind fast durch und durch positiv einem nahe und man denkt, Mensch, das ist eine Figur, die ist mir nahe und trotzdem möchte ich so sein und trotzdem hat diese Figur noch irgendwie negative Aspekte, ne? Also ich finde es manchmal eher erstaunlich, dass so Figuren, die einem scheinbar ferner sind, einem manchmal mehr Freude bereiten auszufüllen, als die, bei denen man denkt, so
der Bruder im Geiste.
Kein Spiel von Nöten.
Wie ist es bei euch?
Ja, also ich finde es, wie gesagt, jetzt auch, wie ich schon vorhin meinte, das hat auch mit der Spielweise zu tun. Dass die Figuren, oder so empfinde ich es jetzt auch bei meinen Figuren, dass die auch so, vielleicht ist es wie auch mit den Chören und so sind auch die Figuren, die die erfüllen auch so eine gewisse Funktion. Also die stellt man hin. Natürlich sind es Frauen mit Blut und Fleisch sozusagen. Also die sollen auch eine Seele haben, aber ich finde es jetzt nicht schwer, mich einzufühlen oder so. Darum geht es auch, glaube ich, nicht. Oder jetzt für mich, sondern ich habe eher wie das Gefühl, ich muss mir klar sein, da hilft dann bestimmt auch das Kostüm und wie so ein Wort für eine Figur. Ne? Oder ähnlich so wie David meinte, ein was Positives oder ein was Negatives, so ist da auch, ist wie so ein oder ein Charakterzug, der besonders hervorsticht. Und den versuche ich dann dahin zu stellen. Und ich glaube, das werden wir ja sehen, das reicht. Also so in dem Sinn. Ungefähr.
Ja, eben. Es ist auch einfach, also tiefenpsychologisch.
Jetzt kommt.
Ja, will ich jetzt sagen, kann man das gar nicht spielen. Natürlich kann man da irgendwie jeder Figur eine Geschichte geben, aber das ist einfach manchmal wirklich so kurz, dass man sagt, das braucht es einfach gar nicht. Weil das ist dann in dem Fall ein Zwischenstopp in Vincents Leben, den wir einfach brauchen, um zu erzählen, warum danach etwas passiert. Also warum es ihm zum Beispiel schlecht geht und er Farben frisst oder die Hand über die Kerze hält und sich diese halbe Hand verbrennt. Also
wir erzählen die 37 Jahre in 90 Minuten ungefähr. Und dadurch hat es also auch ein bisschen wie Zeitraffer oder so manchmal. Und das meine ich gar nicht negativ. Ich finde das gut. Es geht Schlag auf Schlag und es kommt so irgendwas Neues und so. Der geschickteste Schachzug von mir war die ersten 10 Jahre, und dann waren nur noch 27 über, ist er 37 geworden, die ersten 10 Jahre in dem ersten Lied zu verarbeiten. Und das können wir mal vorsingen.
Oh ja.
Elegante Überleitung, Herr
Kostler. Das habe ich vorgestern so vorbereitet.
Profi.
Hat er geübt heimlich.
Wir singen jetzt den ersten Chor, das heißt, wir erzählen nicht von der Geburt von Vincent, das erzählen wir auch gleich, aber wir fangen ein Jahr früher an.
März, das Ehepaar van Gogh trägt Trauer im Herz. Ihr erstgeborenes Kind, Vincent Willem van Gogh, kommt auf die Welt. Das Kind ist tot jedoch. Es dauert lang, da sind wir nicht verwundert, bis sie die Hoffnung wieder fanden. Dort im Pfarrhaus von Rotzhundert, im Süden der Niederlande. Dann genau ein Jahr später, wieder 30. März, im Ehepaar van Gogh schwindet der Schmerz. Das zweite Kind kommt auf die Welt und dieses liebt jedoch. Und auch dieser Sohn heißt wieder Vincent Willem van Gogh. Geschwister, drei davon sind ihm nicht wichtig, nur um Schwester Wilhelmina kümmert er sich richtig und um seinen Bruder Theo, der bedeutet ihm noch mehr. Mehr als 800 Briefe schicken sie sich hin und her. Die Familie ist nicht reich, 6 Kinder kosten Geld. Doch Vincent geht es gut in seiner kleinen Welt. Die Mutter züchtet Bohnen und Tomaten sehr gesund. 3 Ziegen wohnen im Garten und dazu ein Hund, mit dem der kleine Vincent um die Wette rennt. Sehr bezahlt. man ihn zeichnen.
Aus dem Stück Vincent Keegan den Strich. Das erste Lied, die ersten 10 Jahre. Wie war das denn insgesamt mit dem, hast du alle Noten von den Gesangslinien geschrieben gehabt vorher?
Ja, nicht nur die Gesangslinien, auch die Noten für die anderen Musiker. Also wir haben noch den Michael Nessmann, einen wunderbaren Gitarristen, eigentlich aus Reutling, jetzt wohnt er aber in Stuttgart, und meinen langjährigen Partner Christian Dähn habe ich dabei, der spielt ein bisschen Schlagzeug, Percussion, aber auch Marimbaphon auf elektronischem Wege. Also, ne, aber er spielt ja zig Instrumente und die beiden habe ich jetzt für ihn ausgesucht. Das habe ich alles aufgeschrieben, ja klar. Das habe ich alles komponiert, alles aufgeschrieben.
Alles quasi, da ist kein Improvisationsspielraum drin.
Nee.
Das muss so sitzen.
Das ist zu kompliziert. Wenn ich 4 Sänger und Sängerinnen habe und noch 3 Musiker, also ich bin mich mit eingeschlossen, das können wir nicht während der Probenzeit noch alles entwickeln. Also das geht nicht. Die Zeit haben wir nicht. Also dazu sind auch die anderen beiden, die Musiker sind so profimäßig unterwegs, die haben so viele Termine. Da muss ich ganz früh auswählen, ganz wie im Business muss ich da auswählen, wann können wir proben, wann haben die Zeit, wann können die alle kommen und wie lange könnt ihr, und die müssen ihre Noten haben. Ich kann mir auch nur Musiker auswählen, denen ich die Noten hinlege und sage, spiel das mal. Und die müssen es dann spielen können. Das geht nicht anders. Die Zeit habe ich nicht. Also das wäre mir auch zu viel Arbeit. Also es ist viel weniger, aber wenn ich es einfach aufschreibe, hinlege und die spielen das. Natürlich kann ich auch was ändern, wenn sich was doch nicht so gefällt, wie ich es dachte. Aber erstmal muss das so stehen. Die Arbeit ist nicht da. Wir können auch nicht ich kann auch nicht jedes Szene neu schreiben bei den Proben. Also die müssen schon akzeptieren erstmal, was da steht. Das tun sie auch. Das finde ich toll. Die haben mir ein Vertrauen entgegengebracht. Das ist schon bewundernswert für mich. Also ich denke, wir wollen ihm das Vertrauen her. Ja? Also die haben es erstmal so angenommen, wie es da steht. Und klar haben sie Vorschläge gemacht. Klar, hier war es ein Satz anders und da ein Wort anders. Das ist auch alles in Ordnung. Ich habe mir immer gesagt, das ist keine Literatur. Ne? Aber erstmal haben die das so hingenommen, was da steht, das spielen wir jetzt auch. Und die haben was draus gemacht. Und es ist für mich eine große Freude und ein großes Glück, das so erleben zu dürfen. Ja, wirklich. Das ist nicht übertrieben. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das meine ich nicht so.
Wovon hast du dich leiten lassen beim Komponieren? Warum hast du da die Mandoline dann auch als tragendes Instrument gewählt?
Ach, das ist eine sehr lustige Geschichte. Also vor 4 oder 5 Jahren habe ich Rio Reiser geprobt. Und zwar waren Vorproben, dann kam die Sommerpause und dann kam die Endphase. Und ich habe mir gedacht, ich muss mal was ganz anderes machen, als ich immer mache, mich Gitarre spielen und Klavier spielen. Und habe gedacht, jetzt probiere ich es mal einmal mit einer E-Gitarre. Dann habe ich meine E-Gitarre mit nach Südfrankreich in Urlaub genommen und einen Verstärker. Am 2. Tag des Urlaubs ist der Verstärker kaputt gegangen. Es gibt nichts Schlimmeres, als E-Gitarre ohne Verstärker zu spielen. Es ist dermaßen langweilig und ekelhaft. Ich hatte Gott sei Dank die Mandoline mit, weil ich ein paar Sachen drauf üben musste. Und ich konnte noch gar nicht gut Mandoline spielen. Aber dann habe ich eine Woche lang frustriert Mandoline gespielt und dachte, so ein scheiß Instrument. Bis ich dann so langsam anfing, das Gerät zu entdecken. Und seitdem, wenn du mich fragst, was ich beim Beruf bin, sage ich in erster Linie Mandolinenspieler. Ich finde das Gerät einfach unfassbar. Da kann man so viel mitmachen. Also wenn man erstmal anfängt, das zu begreifen, dass es wirklich ein Instrument ist und nicht nur eine Klangfarbe ist, ist es unfassbar. Also die Grenzen sind noch ewig weit offen bei mir. Ich weiß noch 1000 Dinge, die ich auf dem Ding noch lernen will. Ich finde aber auch, eine Mandoline habe ich jetzt bei Emmas Glück ja auch schon benutzt, nur da war es passend, weil auf dem Bauernhof passt kein Klavier hin oder sowas. Da passt eine Mandoline und eine Geige hin. Jetzt bei Vincent denke ich auch, das ist ein Instrument, was irgendwie nicht so modern ist, sondern es erzählt irgendwas von früher. Ob es da im 18. Jahrhundert eine Mandoline gab, weiß ich gar nicht. Keiner, ist mir auch völlig wurscht, darum geht es nicht. Aber vom Klangbild passt es irgendwie in die Ecke, finde ich so. Also so geht es mir. Das ist einfach das Ding. Ich spiele neben der Mandoline nur bei 2 kleinen Liedern noch eine irische Low Whistle, das sind die ganz großen Tin Whistles, die spiele ich dann auch noch. Sonst spiele ich nur die beiden Instrumente. Der dritte Grund ist noch primitiver. Wenn man nur Mandoline und Low Whistle spielt, muss man ganz wenig schleppen.
Und bei den Gesängen, wenn du die schreibst, kannst du das, hörst du das da alles?
Ja.
Du kannst es ja nicht vorsingen, aber du hörst es.
Naja, ich kann es, wenn ich Noten schreibe, kann ich es also zumindest in Tönen, nicht in Worten auf dem Computer hören. Nein, aber ich singe die alle mit. Ich habe alle Stimmen gesungen. Also auch, und versuche irgendwie einfach, entweder es den Schauspieler nicht zu schwer zu machen, manchmal so, andererseits, wenn ich schwer mache, dann aber trotzdem singbar zu machen. Ich weiß dann schon, welche Stellen wir lange üben müssen und so, aber bei denen, die habe ich unterschätzt. Ich hätte denen da viel schwierige Sachen geben können, die hätten sie auch gemacht. Wirklich, das sage ich nicht ohne Scheiß, das stimmt wirklich.
Ihr habt dann irgendwann das Notenblatt bekommen und für euch selber geübt, oder?
Erstmal. Wir üben immer zusammen.
Üben in der Gruppe. Das
sind auch sehr angenehme Proben, muss ich sagen. Jetzt seit, wann haben wir angefangen?
29. Mai.
Stimmt. Also jetzt 3 Wochen oder so? Ja. Seit 3 Wochen treffen wir uns jeden Tag, also fast jeden Tag, sonntags nicht, und singen erstmal 2 Stunden. So kann man doch einen Tag anfangen.
Also ich habe auch nicht, festgelegt, du singst die erste Stimme, du singst die zweite Stimme. Wir singen alle erstmal zusammen die erste Stimme, dann singen wir die zweite Stimme, wenn vorhanden auch die dritte Stimme, und danach entscheiden wir, wer singt was. Mhm. Das Prinzip ist meistens, wer am schnellsten sagt, ich will die erste singen und die zweite singen, der kriegt sie auch. Das ist das wunderbare Prinzip. Also ganz demokratisch.
Aber wir sind auch sehr kollegial und warten auf kranke Kollegen oder Kollegen, die mal nicht da sind in Hamburg oder so, und fragen dann, was sie möchten, und danach entscheiden wir auch.
Ein Link mit dem Zaunfall.
Also es war, glaube ich, ich muss vielleicht kurz erklären, wir hatten letzte Woche eine etwas schwierigere Woche. Das hatte 2 Gründe. Das eine ist, der David hatte mit der Tonne ein Gastspiel in Hamburg gehabt und fiel dadurch 3 Tage aus auf den Proben. Und ein paar Tage vorher hatten wir eine unbedeutende Operation. Nina hat einfach am Mittwoch den Blinddarm rausbekommen. Und erstaunlicherweise, und für mich, ich werde ihr doch irgendwie so eine Gedenktafel schmieden oder so.
Die sogenannte Blinddarm-Gedenktafel.
Sie kam tatsächlich am Montag wieder zur Probe. Also es ist unglaublich. Also unglaublich. Sie weigert sich irgendwie Sachen zu heben und so. Da ist sie ein bisschen eigen, aber sonst.
Man muss auch seine Macken haben als Schauspieler, weißt du, und das ist halt meine.
Nein, das gehört irgendwie auch dazu, aber das hat man auch nicht alle Tage. Ne? Also einen Blinddarm habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt während der Proben. So.
Kann sich ja auch auf irgendwie Bauchgefühl und auch Sangesvolumen doch auswirken, oder? Da blieb nichts zurück.
Ist mehr Platz jetzt, ne?
Ja. Nein, alles gut.
Und erste, zweite, dritte Stimme, ist die erste wirklich die beliebtere eigentlich?
Das kommt immer darauf an, wie hoch die jeweils sind. Ne?
Ja, ich glaube, danach entscheidet sich es tatsächlich.
Also ab F wird es bei mir schwierig, eigentlich schon ab E, und deswegen sage ich das.
Also ich bin kein Mozart. Mozart hat ja auch zweite Stimmen völlig eigenständig geschrieben, die sind großartig, also teilweise so. Ne? Bei mir ist so, ich schreibe die erste, die ist dann fertig, und dann baue ich die anderen mathematisch drumherum. Und wenn sie, sorge schon dafür, dass sie singbar sind, dass sie auch noch eine gewisse Melodieführung haben oder so, aber so gut wie anderen, wie Mozart oder Bach war da auch nicht schlecht, verdammt nochmal, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber es ist singbar und es klingt ganz gut. Also insofern geht es.
Ja, lass uns noch eins hören.
Ja, bitte. Machen ein kurzes. Vincent hatte, wie gesagt, mehrere Anfälle. Dieses Lied ist das Lied nach seinem ersten Anfall, wo er angefangen hat, seine höchst giftigen Farben aufzufressen. Und jetzt liegt er im Garten auf einer Bank und ist krank. Da spürt man schon, dass da auch ein Reim sich aufdrängt.
Auf einer Bank im Garten der Pension Ravoux. Der Arzt stellt fest, er ist wirklich sehr krank, im Körper und im Geiste dazu. Und nicht nur die giftigen Farben hinterlassen furchtbare Narben.
Fünfter, siebter ist Generalprobe und 6.7. dann die Premiere. Was sind die größten Baustellen noch? Ist das meiste Musik oder mehr Schauspiel?
Das Besondere ist ja, dass wir drinnen proben und dann draußen spielen. Ich glaube, die größte Baustelle ist das Ganze am Montag, dem 3. ist das, glaube ich, dann von der stickigen Planie auf die Freilichtbühne im Spitalhof zu stellen. Dann zum ersten Mal mit Headset zu spielen, dann sich daran zu gewöhnen, dass es nie ruhig ist da, nicht ganz ruhig. Also es geht schon, man kann spielen, ich kenne das ja schon, aber da hält ein Bus, da kommen Leute lang, da gibt's auch mal in der Musikschule noch Unterricht irgendwo, da spielt man irgendwie Mandoline und da oben läuft eine Trompete noch irgendwo. Das ist, glaube ich, die größte Baustelle. Und natürlich die Abläufe, dass die Abläufe sitzen. Aber da haben wir so eine ganze Woche Zeit innen drin, nochmal die Abläufe zu machen, ersten Teil machen, zweiten Teil machen, alle beide machen und so weiter. Das sehe ich als die größeren Baustellen noch an. So.
Hast du auch die Finger beim Bühnenbild und beim Kostüm mit drin?
Ein bisschen, ja. Kostüm eigentlich nicht. Also da sage ich nur ja oder nein oder so. Also ich habe ein Kostümbild drin, Sibylle Schulze, die macht Vorschläge, die macht sie unheimlich gewissenhaft und gut. Das gefällt mir total. Die ist ganz, 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 ganz emsig und so. Die Bühne habe ich zusammen mit meiner langjährigen Bühnenbildnerin Ilona Lenk und mit einem Techniker von der Tonne zusammen entworfen. Ich habe gesagt, das brauche ich, so müsste sie sein. Ich möchte gerne, dass die Musiker ein Dach über dem Kopf haben, falls es mal nieselt, weil die Instrumente sind einfach zu teuer. Wir müssten doch bei jedem Tropfen abbrechen und wenn es ein bisschen tröpfelt und man weiß, es wird in 10 Minuten wieder auf, dann kann man auch mal weiterspielen vielleicht, hoffe ich mal. Und dann haben die halt ein Dach über dem Kopf. Solche Sachen habe ich halt gesagt, das sind die Eckdaten. Ich möchte eine Kneipe haben, weil vieles spielt in der Kneipe und die Kneipe ist auch Küche und Bordell und alles Mögliche. So. Das war klar und der Rest ist eh ein bisschen abstrakt. So habe ich ein bisschen die Finger mit drin, ja, ohne dass ich da Ahnung von hätte. Aber ich kann ja sagen, was ich will und dann machen die das, die anderen.
Was sind da noch für abstrakte Elemente?
Naja, wir haben noch so zwei Sitzmöglichkeiten, rechts und links auf der Bühne, die irgendwie alles sind. Die sind Bank, die sind Wohnzimmer, die sind Garten, die sind
Bett,
alles. Ein Tisch ist auch Bett. Wir haben einen Tisch, der wird auch Bett. Mal stehend, mal liegend, alles Bett. Also so Dinge. Also einfach, ich habe Lust, einfach Theater zu spielen und nicht irgendwie Realismus zu zeigen. Das ist mich überhaupt nicht so. Ne? Es gibt auch so Szenenwechsel, wo es völlig unlogisch ist. Also wo Vincent irgendwo in Belgien ist und geht nicht weg, bleibt da und dann spricht er weiter und ist schon in Paris. Also das will ich gar nicht logisch haben. Das freut mich. Das sind so schöne Sachen, die mag ich total gerne. Weil das ist Spielen. So, ne? Ich habe immer gesagt, die haben mich ja mal früher gefragt, warum ich so viel Kindertheater mache oder so. Ich mache jetzt ja kein Kindertheater, aber ich denke, das verbindet uns. Ich will immer noch spielen. Ich will wirklich spielen. Also das ist mir, ich will Musik spielen, ich will Theater spielen. Das ist für mich Spiel. Und das hält mich unglaublich jung. Ich sehe aus wie 60, München 61.
Und was ihr anhabt, wisst ihr schon? Habt ihr schon Kostüme auch gesehen?
Ja, wir haben auch, also die Silvia und ich, wir hatten gestern eine sehr lange Kostümprobe, weil dann auch die Frau vom Heiner dabei war, die am LTT ja Maskenbildnerin ist. Und die hat uns dann auch ein bisschen geholfen mit den Frisuren, weil neben den Kostümen, gerade bei uns Frauen, ist das natürlich sehr entscheidend, dass da irgendwie mal auch eine andere Frise mit reinkommt. Und das muss manchmal sehr schnell gehen, deswegen muss es was sehr Simples sein, was Einfaches, was man auch selber machen kann. Und ja.
Ich glaube, das ist oft die Frage, ne, was noch die größte Baustelle ist, glaube ich, momentan, also das wird wahrscheinlich, es wird alles machbar sein und so weiter, aber ich glaube, das ist so, wird nochmal so ein Dinger sein, ne? Weil momentan ist es halt so, man spielt eine Szene, geht ab und tut so, als ob man jetzt irgendwas anderes groß umzieht oder so. Wie das dann vom Timing her dann wirklich ist, ne? Wenn du wirklich abgehst und wirklich was ausziehen musst und wirklich was anderes anziehen musst, teilweise dir noch irgendwas umbinden oder so, das wird man dann sehen. Ne?
Also es ist aber, das kennen wir alle, weil wir schon ein paar Jahre Theater spielen. Diese Endproben, die erste Endprobe ist eigentlich immer die schlimmste, weil da zum ersten Mal ist man an der Originalstätte, hat eine andere Akustik, man hat zum ersten Mal Mikroports, man hat zum ersten Mal die Originalkostüme und alles klappt noch nicht. Und jeder Umzug vertut sich und so, das ist immer gleich. Dann stimmt auch der Rhythmus nicht, weil man eben immer wieder anhält wegen irgendwelcher Kostümfragen und so weiter. Das weiß ich aber und das weiß ich auch, dass man darüber nicht reden muss. Die muss man einfach technisch klären und wenn die fertig sind, kann man wieder spielen. So. Kennen wir alle. Trotzdem wird die nerven, die Frau. Aber es ist egal. Es ist so.
Ihr habt noch einen dritten Song.
Ja. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie man, also Vincent war ein großartiger Maler, Vincent van Gogh. Und keiner von uns ist ein großartiger Maler, der jetzt da irgendwie so tun sollte, als ob man jetzt da irgendwie malen würde. Ne? Im Film kann man das wunderbar faken und so, ne? Klar, oder mit Computerprogrammen auch wunderbar umändern. Also habe ich gedacht, wenn Vincent malt und wenn er wirklich gefunden hat, wie er malen will, das war ja so ein paar Jahre, so war er vielleicht 30, es fing seine Geniezeit an oder so, machen wir schöne Musik. Und das ist dann Musik fast ohne Text. Die klingt jetzt anders als später in Reutlingen, weil ich da eigentlich diese Low Whistle spiele, aber wenn ich jetzt Low Whistle spiele, ist keiner da, der Mandoline spielt. Also spiele ich heute Mandoline und die singen da die Low Whistle. So machen wir das jetzt mal. Das Lied heißt, ist einer der besten Reime des Stücks, die Sonne strahlt und Vincent malt. Ich meine, da muss man erstmal drauf kommen. Okay, und wie weit?
Und die Sonne strahlt.
Malmusik und die Sonne strahlt. Das kommt dann immer, wenn er malt.
Nein, es kommt zweimal. Zweimal.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vincent gegen den Strich, Premiere am 6. Juli.